Ich weiß nicht, was deine Lieblings-Talkshow oder deine Lieblings-Fernsehsendung ist. Die einen, die sind in der Küche und schauen, wie man kocht. Es gibt extrem viele Kochsendungen. Es gibt Leute, die schauen die Auswanderer. Und dann, wie es nicht gegangen ist, und vielleicht kommen sie wieder zurück und so weiter. Es gibt so Shows, wo es um Fails oder Wins geht. Also, was nicht so gelungen ist, was nicht so eine gute Idee war oder was cool war. Spannend, das zeigt sich etwas über uns Menschen aus. Die Files haben viel mehr Klicks. Es wird über Games schauen, über Sport, über was auch immer. Aber über Demut, bei Google, habe ich nichts gefunden. Oder wenn etwas so, der Karl Barth würde sagen, bei Kamillentee und Grahambrot. Also, es hat nicht so spritzig gewirkt. Vielleicht liegt es am Thema Demut. Wir möchten dem ein bisschen nachspüren. Wir kommen ja zu der zweiten Predigt in dieser Sechser-Serie Kraftquellen für den Glauben im Alltag. Jetzt muss ich noch schauen. Genau. Da wären wir. Und heute wäre das Thema die wahre Quelle der Kraft. Im Mittelalter hat es einen frommen jüdischen Gelehrten. Hoppa! Jüdische Gelehrte gegeben. Der hat Moshe ben Nachman geheissen. Oder Nachmanides hat man ihm auch gesagt. Und er hat Folgendes gesagt: Einen Demütigen erkennt man an seinem Verhalten, an seinem Äußeren. Ein Demütiger spricht mit Gelassenheit und hat seinen Kopf stets geneigt. Ein Demütiger hat seine Augen niedergeschlagen, doch sein Herz wendet er ganz nach oben. Er vergilt nicht Böses mit Bösem und er trägt willig den Spott anderer. Dann kommt der Vers, den wir schon gehört haben von der Claudia. Lade nach diesem nochmal miteinander lesen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wenn man bis jetzt einfach so gehört hat und ihr merkt, wir wollen uns diesem Thema ein bisschen annähern, wir möchten es ein bisschen einkreisen und schlussendlich auf einen Punkt kommen. Also bis jetzt könnte man sagen, heisst demütig eigentlich, dass man sich nicht darf wehren? Heisst demütig sein, dass man im Grunde keinen Selbstwert darf beanspruchen? Bedeutet der Demut, Entschuldigung, der Schwanz einziehen, zu allem schwiegen, verhalten, also ob man irgendwie nur heimlich oder höchstens geduldet auf dieser Welt dürfte sein? Vielleicht seid ihr auch schon Menschen begegnet, die von der Haltung her so etwas leicht gebückt und gleichzeitig so ein süßes Lächeln. So nach dem Motto, auf meine Demut bin ich stolz. Da macht man nicht so schnell jemanden. Menschen, wo man den Eindruck hat, die Haltung wirkt zwar demütig, aber eigentlich ist ihr Herz gleich nicht bei Gott. Und um das geht es eigentlich. Wo ist unser Herz daheim? Biblisch gesehen ist Demut keine Körperhaltung, sondern eine Herzenshaltung. Also, die man mit den natürlichen Augen gar nicht sehen kann. Es hat einen berühmten Straßburger Prediger gegeben, der Geiler von Kaiserberg im 15. Jahrhundert. Er hat Massen von Menschen angezogen. Und die wollen hören, was er hat geredet, weil er vollmächtig hat geredet und gelehrt. Und für ihn gehören Demut und zusammen. Sie bilden sozusagen das Fundament des christlichen Lebens. Er hätte Demut sozusagen, also das Bild, hoppla, das Bild ist also nicht aus dem 15. Jahrhundert, aber ich habe keins gefunden sonst. Er hat Demut mit einem Aushub verglichen. Er sagt, Demut hat mit etwas Teufem zu tun. Also quasi muss gegeben sein, dass man überhaupt etwas darauf bauen kann. Und dann kommt der Keller und kommen dann die Stöcke drauf. Aber ohne Demut können wir eigentlich gar nicht ein Lebenshaus bauen. Also Demut üben heisst, zu Boden zu gehen, ein Loch graben, dass Glaube, Liebe und Hoffnung überhaupt in uns wohnen können. Wenn wir noch ein bisschen klingen, mönchische Gedanken an, der Cassianus, einer der Väter von Mönchtum, hat gesagt, Dämonen werden durch nichts anderes besiegt als durch Demut. Also nicht durch laut schreien, nicht durch laut was auch immer, wo wir das Gefühl haben, manchmal, jetzt haben wir es. Sondern wieder da, dort, wo unser Herz bei Gott ist. In asketischen Klöstern hat man die etwa hören: Erst wenn wir den Leib abtöten und keusch leben, wenn wir Buße tun und die eigenen Bedürfnisse in uns töten, hat Gott Raum, dass er ganz in uns wohnen kann. Man weiß es nicht, ob das gemeint ist. Wenn man das so liest und nicht würde sagen, dass das aus einem Kloster kommt, könnte man sagen, Buddhisten auf die Fahne geschrieben. Also quasi Selbstverneinung bis zur Selbstauslöschung. Das Bild, das ich ein bisschen vorgeprescht bin, die sehen hier so zahm aus, die Germanen haben immerhin die Römer zurückgeschlagen. In ihrem Wortschatz hat es das Wort nicht gegeben. Demut. Ihre liebste Geschichte war die, wo der Petrus das Schwert zieht und dem einen Knecht das Ohr abholt im Garten Gethsemane. Dort haben sie sich gefunden, für Gerechtigkeit zu kämpfen, tatkräftig. Was Jesus dir bringt, Liebe und Verzeihen, das war ihnen fremd. Wir können sagen, der prallt der geistliche Mensch aufeinander. Und Demut, mit dieser Demut, also gestaunet, ich weiß nicht, wie es dir ist gegangen, dass so viele Sachen sind gekommen, weil es ist wirklich nicht ganz so einfach mit dieser Demut. Das war für sie schwierig einzuordnen. Kennt jemand den Herr? Brügnet hat geschrieben, das Christentum hat den Germanen ihren natürlichen Selbstbehauptungstrieb genommen und sie zu Knechten und Sklaven gemacht. Demut sei, so der Nietzsche, ein Sklavengeist. Etwas, das den Menschen ihre Freiheit, ihren gesunden Kämpfergeist raube. Heute würde er es vielleicht so formulieren, wenn er heute leben würde, Demut macht Menschen zu Memmen. Das wäre seine Sicht gewesen. Und wo die irisch-schottischen Mönche hier auf unseren Kontinent kommen, dann haben sie das lateinische Wort Humilitas kennt. Niedrigkeit, Kleinheit. Steckt aber auch Humus drin. Also wirklich Erde. Eine menschliche Eigenschaft, die damit zu tun hat, zu Boden zu gehen. Es gibt Stellen, zum Beispiel über Abraham, was heisst, er hat sich vor Gott in Staub und Asche geworfen. Oder es gibt Bibelverse im Psalm 22, wo sich jemand im Angesicht des Allmächtigen vorkommt als Wurm. Humilitas. Nicht despektierlich, herzenshaltig. Also Demütige wären in dem Sinn Kellerkind, wo im Loch wohnen. Aber eben in einem Loch, das es braucht, dass man nachher darauf bauen kann. Wie soll man jetzt das Wort Demut in die Sprache der Germanen übersetzen? Diomuti, Althochdeutsch, das hat man gebraucht, das hat man das Wort. Das widerspiegelt die Grundhaltung von Leuten, die gegensätzlich zum lateinischen Lucrum, quasi wo Gewinn oder Lohn hat, bedeutet, sich in völliger Loyalität in öppen, in einem Haushalt, bei einem Ritt oder wo, ein- und untergeordnet haben. Weil sie hätten müssen, sie sind nicht Sklaven gewesen, sondern weil sie haben gesehen, der oder die hat es im Griff. Dort bin ich geschützt, dort kann ich etwas bewirken. Also einer quasi, der von dem lebt, was der Herr sagt, was der Herr tut. Diomuti kommt also nicht vom Sklaventum. Es ist nicht einer, der von vornherein Leib ist. Sondern ein Diomuti hat seinen Dienst freiwillig da. Und da merken wir schon etwas. Demut hat nichts damit zu tun, dass man immer zu Bodenteppich ist. Es hat mal jemand gesagt, der Weg unter dir ist immer frei. Aber es ist nicht das, wo wir eingeladen sind, zum Christsein. Ein Diomuti tritt aus eigener Entscheidung in den Dienst. Er erkennt das Wort Demut, das sich von diesem Diomuti her entwickelt, bedeutet also nicht Kadavergehorsam. Die im Militär waren, ich weiss nicht, vielleicht habt ihr es gut erlebt, ich habe auch gute Sachen gehabt, aber es hat so Sachen gegeben, wo man einfach sagen musste, jetzt macht man einfach etwas nur, weil jemand ein Sternchen oder ein Streifen mehr hat. Das ist so, Entschuldigung, birrenweich. Das war nicht das gemeint. Sondern gehorchen, weil man eine Wahl hat, aus Weisheit, aus Einsicht in eine Ergebenheit kommen, weil so paradox es tönt, man dort die grösstmögliche Freiheit hat. Im Mittelalter wäre eben das so gewesen. Heute gibt es keine Diomuti und Ritter mehr, heute gibt es etwas anderes. Aber ich kann mir so ein bisschen in welche Richtung dass es geht. Und jetzt, jemand hat auch gesagt, dass sich einordnen oder unterordnen mit Demut zu tun. Wir stehen hier vor einem Gott, der einerseits so gross ist, dass er das Universum geschaffen hat, die Welt geschaffen hat, die schöne Landschaft geschaffen hat, aber der sich andererseits so abbeugt, so sich klein macht in Jesus und in die Welt kommt und das Licht bringt. Und das Anbeten in Lieder, im Worship, und kommen darauf zurück. Lesen wir doch miteinander den Text aus dem 5. Buch Mose. Wir gehen sozusagen in die Wüste. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Je nachdem, was wir für ein Bild von Gott haben, macht das etwas mit uns, wenn wir das hier lesen. Oder er demütigte uns. Und es ist so wichtig, dass wir hier den richtigen Schlüssel haben, dass wir verstehen, was gemeint ist. Dass wir nicht einen strafenden Gott haben, der quasi wartet, bis man einen Fehler macht und uns dann eins auf die Finger gibt. So war es eben nicht. Die Wüste, ein Ort der Demütigung, aber auch ein Ort der Erziehung oder Kenntnis. Dass Gott die Kleinen und die Schwachen, die Abhängigen, nicht lassen, verhungern, nicht vernichtet, sondern gerade in der Wüste versorgt und sie durch die Wüste ins verheißene Land führt. Wo nämlich das Volk dann ankommt im Land Kanaan, sie sind nicht mehr gleich innerlich. Sie haben selber einen Weg gemacht mit sich und sie haben ein anderes Bild von Gott. Wenn der Nietzsche in der Demut eine Sklavenmoral vermutet oder unterstellt, so finden wir im Alten Testament etwas ganz anderes. Demut ist nicht eine Haltung von einem Sklave, sondern Demut ist die Haltung von einem Weisen, der klugerweise erkennt, Gott ist der Schöpfer und vor ihm ist Demut, demütig ist einfach angemessen. Demut ist in dem Sinne die Haltung von den aus der Knechtschaft Befreiten. Vielleicht kann nur wirklich demütig sein, wer erlebt hat, dass er aus Gefangenschaft, Gebundenheit, aus Sklaverei überhaupt in die Freiheit kommt. Ich glaube, dort, wo wir das nicht wirklich erlebt haben, fällt es uns schwer, demütig zu sein. Die Befreiten, die vorher Gefangene waren, die jetzt aus einer Beziehung zu dem lebendigen Gott heraus sich unterordnen. Frei und willig und gern. Da spüren wir dieser Sache wieder ein bisschen an. Und jetzt haben wir von Mose gehört. Er ist unser Paradebeispiel. Mose war ein sehr demütiger Mensch. Mehr als alle Menschen auf Erden. Gleichzeitig ist der Mose, wir haben es schon gehört, eine Führerpersönlichkeit gewesen. Wenn wir denken, dass er vor einen Pharao geht. Und er hat ja eine Geschichte zurück. Wir haben letztes Sonntag ein bisschen zurückgeschaut. Immerhin hat er jemanden umgebracht gehabt. Und wieder und muss jetzt dem Pharao, der als Gott verehrt wird, sagen, weißt du was, wir gehen jetzt. Zwar schon nicht, weil ich es sage, sondern weil uns Gott führt, aber es braucht gleich noch Mut. Er hat durchaus können zornig werden, der Mose. Er hat können durchgreifen. Also am äußeren Verhalten ist seine Demut nicht, dass er ein Geretteter aus Gnaden ist. Mose bedeutet ja, der aus dem Wasser gezogen. Und das ist wichtig, dass wir das haben. Auch unsere Biografie prägt uns ein gewisses mit. Sie muss nicht das letzte Wort haben, Gott sei Dank. Aber wir alle haben Sachen, wo wir sagen, wir ketschen vielleicht noch drauf um oder wir kommen nicht weiter, weil das und das geschehen ist. Das könnte so eine Gebundenheit sein, das könnte Sklaverei sein, das könnte etwas sein, was uns Gott möchte herausführen, wo wir uns darauf einlassen, wo wir uns nicht selber befreien können. Wir können uns nicht am eigenen Schopf quasi aus dem Sumpf ziehen. Also, muss ich das vorstellen, wir kommen in einer Zeit auf die Welt, sagen wir hier, alle männlichen Neugeborenen würden im Spital schon umgebracht. Das fährt neu, wenn man sich das vorstellt. Oder? Genau das hat Gute, wo der Mose ist geboren worden. Und ein Wunder hat er überlebt. Er versteht sich, er weiß, dass er ein Begnadigter ist. Und er reagiert darauf, nach diesen 40 Jahren in der Wüste, sportlich gesprochen, haben wir gesagt, Eishockey-Match, 3/3, 40 Jahre in Ägypten, 40 Jahre in der Wüste und dann geht er 40 Jahre mit seinem Auftrag weiter. Also in seinem 2/3 lehrt er, was Demut ist und kommt verändert zurück. Der Mose lebt spätestens nach der Begegnung mit Gott am Dornbusch, lebt aus jedem Wort, das er von diesem Gott hört, das er wahrnimmt. Er merkt, er kann es nicht selber. Das Herz von Mose so engagiert, so verzagt, so trotzig, dass es manchmal auch war, ist letztlich bei Jahwe. Das meint Demut. Hört demütig, wo unser Herz bei Gott daheim ist. Und dass das Herz bei Gott ist, das sehen wir jetzt gerade an einer Auswirkung im Kontext von diesem Vers. Das ist nämlich aus einem relativ unerquicklichen Kapitel aus dem 4. Buch Mose für mindestens 2. Keine Ahnung, was die für ein Verhältnis zu euren Geschwistern haben. Tut mal schnell überlegen an all das Coole, was ihr mit Geschwistern erlebt habt und die keine haben, die halt so ein bisschen mit den Nächsten oder Cousins, Cousinen etwas erlebt haben. Und vielleicht auch, was das Schwierigste war. Also mir bürgt schon immer es gut gehabt, ich kann mich erinnern, dass ich mal einen Kragen hat dreht, so einen Stützkragen auch. Also es ist manchmal nicht ganz einfach mit den Geschwistern. Je nachdem ist die Ältesten, sie sagen, es ist wirklich nicht einfach gewesen, weil ich habe eine andere Funktion übernehmen. Die in der Mitte waren, die sagen, ja, das Sandwich sie und so weiter. Wir kennen das ein bisschen. Oder? Also wie ist das noch mit der Familienkonstellation beim Mose gewesen? Hat zwei Geschwister gehabt, oder? Bringen wir es zusammen. Miriam und Aaron. Also gut. In unserem Text kritisiert jetzt der Aaron und die Miriam, dass sich der Mose eine Kuschiterin zur Frau genommen hat. Schnelle Klammer. Es gibt Ausleger, die meinen, der Mose hat sich neben der Zipora noch eine zweite Frau genommen. Sie als Kuschiterin in diesem Zusammenhang nicht auf Kusch, das wäre eben das mögliche Ägypten. Das würde eben darauf herdeuten, er hätte noch eine zweite Frau gehabt. Das ist möglich, das hätte es dann gegeben. Andere sagen, nein, das war Kuschan, der neben Midian ist gelebt. Und dann würde es dann wieder passen für die Tochter von Jethro, Zipora dort. Aber letztlich ist das nicht so wichtig für das, was jetzt darum geht. Klammer zu. Miriam und Aaron nehmen die Ehe von Mose als Vorwand, um die Autorität von Mose anzugreifen und anzuzweifeln. Hören wir dazu auf die Verse 1 bis 9, 4. Mose Kapitel 12.
Miriam und Aaron sich gegen Mose auf. Miriam und Aaron machten Mose Vorwürfe wegen seiner kuschitischen Frau. Zu den Israeliten sagten sie, darf Mose behaupten, dass nur er den Willen des Herrn kennt? Hat der Herr nicht auch zu uns gesprochen? Mose unternahm nichts dagegen, denn er war der bescheidenste Mensch, der je auf der Erde gelebt hat. Aber der Herr hörte, was sie sagten. Er befahl Mose, Aaron und Miriam, geht ihr drei hinüber zum heiligen Zelt. Als sie dort waren, kam der Herr in der Wolkensäule herab und stellte den Eingang des Zeltes. Er rief Aaron und Miriam, und die beiden traten vor. Dann sagte er, hört her, wenn ich Propheten zu euch sende, offenbare ich mich ihnen in Visionen und spreche zu ihnen in Träumen. Mit meinem Diener Mose als anders, ihm habe ich mein ganzes Haus anvertraut. Deshalb rede ich zu ihm wie ein Mensch zu einem anderen, in klaren, eindeutigen Worten. Er darf sogar mich selbst sehen. Wie könnt ihr es wagen, ihm etwas vorzuwerfen? Voll Zorn ging der Herr weg.
Also ich gebe es zu, ich habe schon Mühe und es ist mir schon nicht wohl, wenn ich den Eindruck habe, ich weiß nicht, wo Gott ist, ich finde ihn nicht. Aber wenn es da heißt, und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie, in einer anderen Übersetzung, und ich, das muss noch so eindrücklich gewesen sein. Keine Ahnung, wie sich dort die beiden gefühlt haben. Aus Gottes Sicht haben die Miriam und der Aaron kein Recht, der Mose so zu kritisieren, wie sie es da haben. Sich auf eine Stufe zu stellen mit ihm. Gott selber hat den Mose ja berufen gehabt, lesen wir an einem anderen Ort. Es fällt auch noch auf, dass die Miriam vor dem Aaron genannt wird. Der Aaron war ja der hohe Priester. Es scheint, als ob sie in dieser Situation die Anstifterin war. Und es wird klar, dass die Frau von Mose nur einen Vorwand, einen Aufhänger, einen Auslöser ist. Wie kennen wir das? Wir haben wahrscheinlich alle schon, was soll ich sagen, der Streit ist ein bisschen pathetisch gesagt, aber irgendetwas angefangen, wo wir eigentlich mit etwas anderem eingestiegen sind, aber wir haben etwas anderes wollen, oder? Geschieht etwa die. Es ist nicht um die Ehe gegangen. Das eigentliche Thema wird im Vers 2 genannt. Redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Das ist also. Sie bestreitet die Einzigartigkeit, der Vorrang, wo sich nicht der Mose hat genommen, sondern wo Gott einem Mose gegeben hat. Und sie seien doch Propheten. Und es stimmt sogar. An einem Ort wird gesagt, dass Miriam prophetisch geredet hat. Und das Lied, was sie dort hat mit dem Tambourin, es ist nicht ganz falsch. Und das ist genau das Perfide. Nicht Eifersucht und das Bestreben selber, etwas Grosses wollen sie, sind die Triebfedern von dieser Aktion. Dass sich der Aaron, schon wie dann beim goldigen Kalb, anstecken und verfühlen, stellt ihm auch nicht ein gutes Zeugnis aus. Aber stellen wir uns die Situation vor, dass es da so, und dass es so noch im Zelt bei der Stiftshütte dort nachher war, ist ja, dass die beiden, der Mose, quasi vor der ganzen Menge an Karren fahren. Der Mose, der schon so viel Gutes da hat, wo es nicht einfach hatte bis schon hier. Und jetzt kommen noch die zwei Geschwister und haben das Gefühl, jetzt müssen sie ihm auch noch eins ginken. Stellen wir uns vor, wir wären der Mose. Wie würden wir echt da reagieren? Hast du reagiert in der letzten Woche, wo dir etwas Ähnliches passiert ist? Wo zu Unrecht jemand ist gekommen oder dir ein Mail hat geschickt oder die Blöde hat hergestellt, aber einfach, wo etwas ist gekommen, wo nicht der Tatsache entspricht, wo ungerecht ist, wo wehtut, wo verletzt. Wie reagieren wir da? Folgt nachher ein Satz, der aus zwei Wörtern besteht, aber wesentliche. Und der Herr hörte es. Nur das heisst es dann nachher. Wenn Gott also nicht immer sofort für unser Recht sorgt, nicht immer Gerechtigkeit sofort herstellt, heisst das noch lange nicht, dass es überhört hat, dass es verpasst hat. Wir sehen auch da, wenn jemand entscheidet, selber die Sache in die Hand zu nehmen. Abraham zum Beispiel, oder? Der hat ihm doch Gott gesagt, er schenke ihm einen Sohn. Und er wartet und wartet. Gut, er wartet nicht eine Woche, nicht zwei Wochen, er wartet immerhin 24 Jahre. Und dann findet er, jetzt ist es doch an der Zeit und wenn Gott nicht, dann probieren wir doch anders, oder? Und wir sehen, wo das herführt, mit Auswirkungen bis heute. Der reagiert anders. Aber denken wir daran. Denken wir das nächste Mal, damit könnten wir uns einiges ersparen. Wenn Gott nicht sofort uns zur Gerechtigkeit verhilft, die Sache ins rechte Licht drückt, dann heisst es noch nicht, dass es verpasst hat. Zeit, wenn er handelt, wenn er für Gerechtigkeit sorgt, das ist in seiner Souveränität. Wir können darum bitten, dass es jetzt geschieht. Sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Also vielleicht hätten sich die Miriam und Aaron besser im Griff gehabt, wenn sie daran gedacht hätten, dass Gott mit dem Mose schon im zweiten Buch, also viel früher, einen besonderen Umgang hatte. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. 2. Mose 33, Vers. Wow. Das können nicht viele Menschen von sich sagen. Ohne Mittler, heisst das. Und das haben die beiden mitbekommen. Und trotzdem geschieht es. Die außergewöhnliche, ja einzigartige Stelle, die Gott dem Mose gibt, kommt in einer weiteren Stelle zum Ausdruck. Jetzt müssen wir schnell den Grossbogen sehen. Und wenn wir auch nicht, das ist nicht so tragisch, aber gleich. Im 5. Buch Mose weist dann eine Stelle von dem Mose dort schon auf Mose vom Neuen Bund her, quasi auf Jesus Christus. Dort heißt er, ich will den Israeliten einen Propheten erwecken, wie du bist, aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben, der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebiete. Oder ein Prophet, König, Priester und Prophet, singen wir in einem alten Lied über Jesus. Also schon so eine Typos, wo dort der Mose ist, wo dann nachher Jesus wird sein. Zurück zum Aaron, zu Miriam, die von Gott zur Rede gestellt werden, weil sie ihrem Bruder Mose mit so wenig Achtung und Respekt begegnen. Im Vers 9 hat es geheißen, und der Zorn des Herrn brannte gegen sie und er wandte sich. Wenn wir so Geschichte vor uns haben, wir erinnern uns vielleicht an andere Situationen, wo es dann nicht so glimpflich abläuft. Wo es dann ums Leben geht, je nachdem. Auffallend ist, dass der Mose, und jetzt sind wir bei ihm, sich durch den Frontalangriff von seinen Geschwistern nicht aus der Ruhe bringen. Er rechtfertigt verbal, oder? Der Grund, es gibt nur einen Grund, sein Herz ist bei Jahwe geborgen daheim. Er hat es nicht nötig. Ich glaube, dass er die Verletzung gespürt hat, aber er hat es nicht nötig, sich selber Recht zu verschaffen. Gott sei Dank reagiert der Mose so. Es hat gute Auswirkungen für ihn selber, aber für die beiden Geschwister, sogar für das Volk, muss man sagen. Zuerst reagiert jetzt Gott, wir hören weiter, die Verse 10 bis 16.
Als die Wolke verschwunden war, war Miriam von Aussatz befallen. Und ihre Haut sah es und sagte zu Mose: Verzeih, wir haben im Unverstand gehandelt und Unrecht getan. Lass uns nicht dafür büßen. Soll Miriam wie eine Totgeburt aussehen, deren Fleisch schon halb verwest ist, wenn sie aus dem Mutterschoß kommt? Mose schrie zu Gott: Lass sie doch wieder gesund werden, Herr. Der Herr antwortete: Sie muss 7 Tage lang aus dem Lager ausgesperrt werden. Dann könnt ihr sie wieder in eure Gemeinschaft aufnehmen. Wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie ja auch 7 Tage schämen. So wurde Miriam für 7 Tage aus dem Lager ausgesperrt. Das Volk aber zog nicht weiter, bis Miriam wieder aufgenommen werden durfte. Dann verließen sie Haseroth und schlugen ihr Lager in der Wüste Paran auf.
Nur mit Miriam wird vom Aussatz befallen. Warum der Aaron nicht? Vielleicht wegen seiner Funktion. Er ist der Hohepriester, er ist der Fürsprecher. Dort ein Mittler zwischen dem Volk und dem Gott. Alles, was mit priesterlichen Sachen zusammenhängt. Das ist eine Vermutung. Das Amt hätte er müssen lassen, ruhen nach dem Gesetz, wenn er aussetzt. Ich würde finden, dass die 3 Geschwister die letztlich es nicht auseinander dividiert, sondern dass sie letztlich am Ende von diesem Kapitel sie zusammen als Geschwister und sogar zusammen mit dem Volk weitergehen. Das ist nicht immer so. Und vielleicht denken wir an Sachen in unseren Familien, wo wir sagen, da hat es so einen Hick gegeben, da ist bis heute mindestens der Riss, sieht man noch. Zusammengeklebt hat. Das gibt es, oder? Aber dort, wo Gott heilend reinkommt, dort kann Heilung geschehen. Schon hier auf dieser Welt und dann ist er sogar ganzheitlich wieder. Also wie ist das möglich? Der Schlüssel dazu, dass es da nicht ausufert, eskaliert, ist die Demut von Mose. Der Mose braust nicht trotz dem Angriff, trotz dieser Spannung, trotz dieser Gemeinheit, trotz dem Egoismus von den anderen. Er rechtfertigt sich nicht. Er putzt weder der Miriam noch am Aaron Kappe. Alles hat er durchaus gehabt. Und ich habe mir so vorgestellt, oder? In dieser Situation. Er hätte ja mindestens können sagen, sie hätte mal zuerst in Staub und Asche mal eine Entschuldigung gehört und überhaupt. Und kennen wir das, oder? Bedingungen stellen. Demut stellt keine Bedingungen. Er bleibt diesen beiden gegenüber gelassen. Und ich sage es nochmal, weil das ist das Wichtigste von heute. Warum kann er das? Weil sein Herz trotz in dieser ungerechten Situation ganz bei Gott daheim bleibt. Demütig bleibt. Trotz dem gemeinen Angriff. Es ist ein gemeiner Angriff aus Neid und aus Eifersucht. Was für eine Reaktion von der Stärke, von der Reife. Sie hat zur Folge, dass die kritische Situation nicht weiter eskaliert. Der Aaron, der erst jetzt bemerkt, dass Rhein ist mehr und offensichtlich Dampfer ist, rudert zurück. Und er bittet der Mose eindringlich: Lass die Sünde nicht auf uns bleiben, mit der wir töricht getan und uns versündigt haben. Entschuldigung. Und der Mose, sage es noch einmal, jetzt wäre doch die perfekte Gelegenheit. Ich kann es diplomatisch sagen, ein Moment von der Genugtuung. ist da vielleicht sogar ein bisschen Schadenfreude. Jetzt wäre es doch genau da. Vielleicht haben wir das auch erlebt. Oder selber, wo man etwas hat, wir sollen nicht in Ordnung tun. Und es hat etwas gekostet. Oder? So geschieht es bei uns Menschen, wenn unser Herz nicht bei Gott daheim ist. Kannst du schnell das Mikrofon abstellen, Matthias, dann kann ich richtig husten. Danke. Also noch dort, wo wir eine Rechnung offen haben, oder das Gefühl haben, wir haben eine Rechnung offen, pochen wir nicht auf unser Recht. Haben wir die Größe, die Stärke, es Gott zu überlassen. Nichts Sättiges geschieht also, das eskaliert, im Gegenteil. Und jetzt wird berichtet, das Einzige, was der Mose sagt, er aber schrie zu dem Herrn, ach Gott, heile sie. Er hat nochmal gesagt, ja, so Gott, dann lass halt das Leben, ich bin vielleicht noch froh um sie. Nichts Sättiges. Er schrie zu dem Herrn, ach Gott, heile sie. Wow. Cool, wenn man solche Brüder hat, oder solche Schwester hat. Oder wenn man ein solcher Brüder ist, oder solche Schwester ist. Sein Herz ist bei Gott. Achten wir doch das nächste Mal drauf. Ich bin überzeugt, wir werden in der nächsten Woche mindestens eine Situation haben, die in dieser Richtung könnte gehen könnte. Wie viel Heil könnte geschehen in unseren Familien, in unseren Freundschaften, in unseren Beziehungen, in unserem Alltag, wenn noch wir so demütig wie der Mose würden, könnten reagieren. Wenn wir darauf achten, dass bevor wir reagieren, unser Herz bei Gott ist. Und nicht einfach mal im Affekt ein Mail schreiben. Sagen, am nächsten Tag hätte ich doch noch nicht. Und wie reagiert Gott? Gott erfüllt Mose seinen Herzenswunsch nach 7 Tagen. Solange musste Miriam außerhalb vom Lager ausharren und darüber nachdenken, warum sie Mose gegenüber unbedingt die kluge Schwester spielen wollte. Schauen wir noch drauf, was im Neuen Bund Demut geschieht. Im Neuen Bund offenbart sich Gott in Jesus selber als sanftmütig und von Herzen demütig. Matthäus 11, 29. Du hast in dem Zusammenhang, wo er sagt, wer mühselig und beladen ist, der komme zu mir. Wie schön, dass wir nicht einen Herr haben, der dreibrätscht, oder? Sondern der sanftmütig und demütig, frei und willig und gern zu unserem Gewinn heimkommen und uns erquicken. Er ist, der sich in Jesus zu uns Menschen beugt, runtergeht, am Kreuz zu Boden geht, der sich aus Liebe freiwillig hergibt. Vielleicht denken wir an die Geschichte von der Fußwaschung, Johannes 13. Jesus tut das, was in einem gehobenen Haushalt die Aufgabe der untersten Sklaven war. Die dreckigen Füße. Es hat noch keine Nike und Salomon gegeben. Es war alles staubig und grusig und dreckig. Gewaschen hat er selber. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung. Wow. Wir sind Kind von einem Gott, der sich nicht bedienen lassen will, sondern der uns möchte dienen, der uns lockt, der uns einlädt, zurückzukommen an sein Vatersherz. Also seine Hingabe ist der Wurzelboden, ist das Fundament, wo auch unsere Liebe zu uns selber, Mitmenschen, kann wachsen. Die Geschichte der Fußwaschung schließt ja ab mit einem Auftrag an die Jünger. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, Vers 15, Johannes 13, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Jesus dient uns, dass wir ein Vorbild haben, befreit sie, einander frei zu begegnen, trotz dem, was geschieht, trotz dem, was nicht gut ist. Gerade wegen dem, was nicht gut war. Er gibt uns ein Vorbild, wie wir zu Hilfe kommen können. Mit dem Ziel, dass noch mehr Herzen von noch mehr Menschen ungeteilt ganz bei Gott zur Ruhe kommen, demütig werden. Demut ist alles, was man sich im ersten Augenblick vielleicht so hat vorgestellt. Wobei, ich muss wirklich sagen, ihr seid also schon sehr vorbildlich da. Demut ist nicht etwas Geducktes, etwas Memmenhaftes, etwas Feiges aus Angst, weil man denkt, wenn ich nicht, dann bekomme ich eins aufs Dach. Es ist gerade andersrum. Wir müssen uns als Christen kein bestimmtes oder keinen Gang angewöhnen, wo man unsere Demut daran ablesen kann. Es geht nicht um eine Show, sondern es geht um eine Haltung vom Herz, die unsere Liebe soll zur Tat Schritte. Demut ist nicht ein Selbstverzicht, wo man dauernd seine Opfer beklagt oder selber das Gefühl hat, man sei das Opfer, man ist kurz. Aber die anderen kennen wir auch, oder? Also ich bin wahnsinnig gut, mindestens im Stillen, zu überlegen, wer was besser hat, wer was gäbiger hat. Aus meiner Sicht, wo ich denke, habe ich schon wieder nicht, das will ich auch noch, das Vergleichen. All das lässt Demut hinter sich. Denken wir noch an die Geschichte vom verlorenen Sohn oder von den verlorenen Söhnen. Demütig ist nicht der ältere Bruder, der daheim äußerlich brav wartet und einem Vater vorwirft, ja, ich habe ja nie etwas können haben, das könnte man nicht einmal für mich. Das ist nicht demütig. Demütig ist der Vater, der völlig atypisch hat in dieser Zeit nicht passt, dass der Vater, der ihm der jüngere Sohn gerade vorher noch den Tod gewünscht hat, wo er sich das Erbe auszahlen lässt, kommt in Sack und Asche, dass der Vater ihm entgegenrennt und ihm nicht nur den Status von einem Knecht gibt, sondern sagt, du bist mein Sohn. Gäng mein Sohn gewesen, kannst wieder mein Sohn sein. Du darfst es annehmen. Der Vater ist der Demütige in diesem Setting. Gott ist der Dabeiseiende, der noch jeden Mensch mit offenen Armen aufnimmt, der zu ihm umkehrt, zurückkehrt. Er ist die wahre Quelle der Kraft. Und darum, wo unser Herz bei Jahwe bleibt, werden wir immer wieder neu genügend Kraft bekommen und können darüber aus für andere Menschen zu einer Ermutigung werden. Das ist das Setting. Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg. Und darum ist es so schmal gegenüber einem breiten Weg, wo es so viele andere Möglichkeiten gibt, wo man meinte, man könnte das Ziel auch erreichen, besser erreichen. Im Buch der täglichen Kapitel haben wir heute auf Seite 40 Folgen, wo es darum geht, vertraue ich dem Gott alleine oder vertraue ich alleine dem Gott? Und wir werden uns da vielleicht wirklich prüfen oder, und fragen, gibt es etwas in meinem Leben, wo das Ungeteiltsein von dem Herz, das wir aufgerufen sind dazu, wo die Streitung machen? Gibt es etwas, wo wir sagen, wir hinken auf beide Seiten? Ja, klar, Gott schon, am Sonntag schon, wenn es eine Kampagne gibt schon, oder wenn die Zeit gerade passt, dann schon. Aber eigentlich das und das lasse ich mir nicht nehmen. Da wollen wir uns alle selber prüfen. Wir können nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Jesus sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Und wenn es etwas gibt, das will streitig machen, was auch immer, dass ihr ein paar Beispiele aufzählt, das kann ganz anders aussehen bei uns. Aber gefährdet sind wir alle gern wieder. Dann wollen wir es weglegen. Wenn es irgendetwas gibt in unserem Leben, das zu einem Götz ist worden, zu einem goldigen Kalb, dann wollen wir es bekennen und wollen es vor das Kreuz bringen und bitten Gott, nein, hat es wie der David hat gesagt im Psalm 51, ein neuer Geist. Mein Herz soll wieder ganz, ganz bei dir dürfen daheim sein. Und zu dem, und mit dem schließen wir, gibt es für die Demütigen eine wunderbare Zusage. Im ersten Brief von Petrus. Er zitiert nämlich einen Vers aus den Sprüchen. Lesen wir doch wieder mit. Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Deshalb beugt euch demütig unter Gottes mächtige Hand, dann wird Gott euch aufrichten, wenn die Zeit dafür ist. Das wollen wir mitnehmen. Ein sättiger Gottheimer. Und wir sind dort seine Kinder, wo wir das ansatzweise anfangen. Und überall kommt ein Stückchen, oder wird ein Stückchen mehr von seinem Reich sichtbar auf dieser Welt, wo etwas von dem sichtbar wird.